Heute ist Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Ist der letzte Sonntag vor dem ersten Advent. Und dann endet das Kirchenjahr. So, wir halten uns zwar nicht unbedingt immer an diese Abfolge als freikirchliche Christen, aber es ist auch mal ganz interessant. Der Totensonntag wurde 1816 von Friedrich Wilhelm III. Für die preußischen Gebiete eingeführt. Und zwar für die evangelischen Kirchen. Es sollte daran erinnern an die Opfer der Befreiungskriege von Napoleons Herrschaft und auch an den Tod der Königin Luise 1810, die dann mit 34 Jahren starb. So wurde dieser Tag eingeführt. Heute ist das Tradition, dass man sich an diesen Tag erinnert an das Leben und auch an das Sterben. Und da herrscht auch bei Christen viel Unsicherheit. Was ist, wenn ich sterbe? Da bin ich tot, klar. Und dann, wie geht's weiter? Geht es weiter? Bin ich im Himmel oder bin ich wo? Ja, da gibt's sehr viel Unsicherheit. Und wir wollen heute aus dem 1. Thessalonicher Brief nachher einige Verse lesen und uns an diesen Versen festmachen, damit niemand von uns unsicher ist. Denn das Wort Gottes, auch der Apostel Paulus, möchte, dass wir sicher sind, dass wir Heilsgewissheit haben und wissen, wohin wir gehen. Christen fragen sich, ja, wie ist der Zustand der Verstorbenen? Wo sind sie, die Toten? Die Bibel spricht dann von Entschlafenen. Gibt es einen Seelenschlaf, wie manche Theologen das so sagen, oder ein Fegefeuer, wie es die katholische Kirche sagt, oder was sagt die Bibel dazu? Gibt es ein Totenreich, ein Hades oder Sheol, ist das Gleiche, das eine ist nur Hebräisch und das andere. Wir wollen diese Verse mal lesen aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Da schreibt Paulus an die Thessalonicher: Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen herausführen. Denn dies sagen wir aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, werden den Verstorbenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst beim Erschallen des Befehlswortes, bei der Stimme des Erzengels und bei der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Und die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihm zugleich weggerissen, auf den Wolken emporgetragen und wer auf den Wolken emporgetragen werden in der Höhe zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So tröstet euch nun einander mit diesen Worten. Zunächst einige geschichtliche Sätze zu Thessaloniki. Die Stadt Thessalonich in Griechenland, in Mazedonien, liegt auf der Handelsstraße zwischen Rom und dem Nahen Osten. Damals eine Stadt in der Antike von ungefähr 200.000 Einwohnern, eine bunte Stadt, in der auch eine Synagoge war. Und da trafen sich die Juden. Und was macht Paulus auf seiner Missionsreise? Er besucht natürlich auch die Synagoge. Und da war es so üblich, dass dann eben der Gast ein Buch nehmen konnte, ein Prophetenbuch, und dann daraus vorlesen und dann eine Predigt halten konnte. Und so war Paulus an drei Sabbaten in der Synagoge und hat den Juden bezeugt, dass Jesus der Christus ist. Und dann heißt es, einige von den vornehmen griechischen Frauen und auch andere, die war gemischt, die Synagoge, wurden gläubig und folgten dem Paulus. Andere von den Juden, ja, zetteln dann einen Aufstand an und Pöbel, und dann haben sie den Paulus ausgegrenzt und verfolgt. Paulus hat sich dann anschließend im Hause des Jason getroffen und dort Gemeinde Jesu gebaut. Und so knüpft Paulus jetzt an diesem Brief an die Thessalonicher an und er stellt ihnen ein wunderbares Zeugnis aus. Sie haben sich ganz klar bekehrt von den Götzen zu Jesus Christus Und das ist das Schöne, das lesen wir im Eingangsversen im ersten und zweiten Kapitel. Sie haben darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Sie lebten also einer ständigen Erwartung des wiederkommenden Herrn. Aber in dieser jungen Gemeinde waren natürlich auch Fragen. Denn meine Mutter starb, sie ist beerdigt worden. Und wo ist sie jetzt? Was wird mit ihr? Und diese Fragen will nun Paulus auch der Reihe nach beantworten. Er möchte, dass sie Klarheit darüber haben, wo die Toten sind, wo die Entschlafenen sind, und er macht ihnen Mut durch diese Verse, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen werden. Die Frage nach dem eigenen Sterben, nach dem eigenen Tod verdrängen wir ja. Ist ein Tabuthema. Darüber spricht man nicht. Man spricht über Urlaub, Kenia-Einsatz, ja, über Erlebnisse. Aber an das eigene Ende, den eigenen Tod, das wird ausgeblendet. Aber das ist so sicher, dass dieser Tod, dass wir eines Tages sterben werden. Wenn nicht der Herr Jesus wiederkommt. Paulus sagt in 1. Korinther 15, ich möchte lieber überkleidet werden mit dem neuen Leib, mit dem Auferstehungsleib. Er möchte nicht durch das Tor des Sterbens gehen. Aber, er schreibt das ja auch an die Philipper, nicht? Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Ja, wie ist das zu verstehen? Wir werden versuchen, Stück für Stück das einmal zu erhellen. Ich habe anschließend, habe ich dann noch so Kärtchen, so grüne Kärtchen, die liegen da, und damit habe ich nochmal die wesentlichen Punkte drauf geschrieben, damit jeder sich das zu Hause nochmal durchlesen kann. Also, wenn die Bibel von Entschlafenen spricht, dann meinen wir die Toten. Wir sehen die Toten vom Diesseits. Gott sieht sie vom Jenseits. Für Gott sind die Toten die Entschlafenen. Zum Beispiel, mit dem Tod endet einzig und allein die Funktion des Leibes, nicht die des Geistes. Wir lesen nirgendwo von einer Auferstehung des Geistes oder der Seele. Nein, die Auferstehung des Leibes. Dazu einige Beispiele aus der Schrift, aus Johannes 11. Ich sage das mal so auswendig, so nach meinen Worten. Johannes 11 ist die Geschichte von dem Lazarus in Bethanien. Das ist der Bruder von Maria und Martha. Da heißt es, der Herr Jesus liebte die drei. Dann ereilt ihm die Nachricht, der Lazarus ist schwer krank. Und er möge doch möglichst bald kommen. Aber dann heißt es da, Jesus blieb noch 2 Tage in Judäa. Also er hat es gar nicht eilig. Und er sagt zu seinen Jüngern, der Lazarus, der schläft. Dann ereilt ihn die Nachricht, er ist tot, gestorben. Und dann, wie er dann dahin kommt, Martha sagt ihm das, Herr, dein Freund Lazarus ist gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, wäre er sicherlich nicht gestorben. Aber ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Da sagt Jesus zu der Martha ein ganz bemerkenswertes Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Müssen wir diesen Satz mal immer wiederholen und genau beachten. Jeder, der da lebt und an Jesus glaubt, wird nicht sterben. Das heißt, wird nicht den Tod sehen. Er muss wohl sterben, ja, aber er wird nicht den Tod sehen. Das ist damit gemeint. Und dann lässt er sich zur Martha und Maria führen, ihn zum Lazarus in der Gruft. Und dann sagt Martha, er liegt schon 4 Tage. Mit anderen Worten, es hat gar keinen Zweck. Und was sagt Jesus? Lazarus, komm heraus. Und sofort kam Lazarus heraus. Also für den Sohn Gottes, für den, der allein Unsterblichkeit besitzt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist es der Herr über Leben und Tod. Der Verstorbene ist für uns tot, aber nicht für Gott ist er tot. Ein zweites Beispiel, Matthäus 17. Das ist die Geschichte von der Verklärung des Herrn auf dem Berg. Da heißt es ihr, das Angesicht des Herrn wurde verwandelt. Und im Griechischen heißt das Wort Metaformo. Das heißt wie eine Metaformose. Es wird umgewandelt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider waren strahlend weiß. Und dann kommt dieser berühmte Ausspruch ja von Petrus. Herr, lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Er war so bescheiden. Er wollte keine, für sich keine. Nicht? Und dann plötzlich war diese Erscheinung weg. Dann heißt es so schön, und sie sahen niemand als Jesus allein. Das heißt, die Jünger haben ja einen Vorgeschmack bekommen von dem verherrlichten Leib des Christus. Und der auferstandene Christus ist das Muster und Urbild aller Auferstehung. Das müssen wir sehen, ein geistlicher Leib, dieser Leib, den wir jetzt haben, der wird in der Erde verwesen. Aber trotzdem, der Gläubige ist alle Zeit bei dem Herrn. Die entschlafenen Gläubigen sind also in einem bewussten Zustand bei dem Herrn. Ich habe mir diesen Satz nochmal extra aufgeschrieben. Die Gläubigen in Christus sind in einem bewussten Zustand bei dem Herrn. Und wir können uns immer Beispiele aus der Schrift nehmen. Ich halte nichts von Spekulationen. Es gibt auch Bücher darüber. Der eine erklärt das so, der andere so. Ich bin ein etwas altmodischer Mensch. Ich halte mich an die Bibel. Und die Bibel legt sich immer selber aus. Also das nächste Beispiel zum Beispiel ist das aus der Apostelgeschichte 7. Da wird Stephanus, der erste Märtyrer, gesteinigt. Und was sagt der Stephanus, als er gesteinigt wurde? Er sagte, Herr, nimm meinen Geist auf. Nimm meinen Geist auf. Er sagt nicht, nimm meine Seele auf oder meinen Leib auf. Nimm meinen Geist auf. Und was sagt der Jesus am Kreuz? Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Also der Geist ist es, der lebendig macht. Und der ist bei Jesus. Dann verstehen wir auch die Worte des Apostel Paulus an die Philipper, Philipper 1,23, besser, wenn er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Aber für euch, Philipper, ist es besser, dass ich hier bin, sagt er, um euch zu dienen. Also, und dann heißt es, und dann entschlief er. Er entschlief. Er ist nicht tot in dem Sinne. Für uns ist er tot, klar, ist gesteinigt. Aber für Gott gesehen entschlief er. Und sein Geist ist bei dem Herrn. Das vierte Beispiel, auch Apostelgeschichte 13,36. Da erklärt der Apostel Paulus in der Synagoge in Antiochien, sagt er von David, als er entschlief, dass sein Leib die Verwesung sah. Also, er starb, der David, klar. Er wurde zu den Vätern versammelt. Kommen wir gleich noch drauf, was das bedeutet. Aber der wahre David, der Herr Jesus, der sah die Verwesung nicht. Deshalb ist der auferstandene Herr das Muster unserer eigenen Auferstehung. Und ich verweise immer gern auf 1. Korinther 15. Man muss immer in einer ruhigen Minute mal zu Hause lesen. Vielleicht auch in verschiedenen modernen Übersetzungen. Das gibt uns Mut. Da zeigt der Apostel Paulus, er versucht es zu erklären. Er sagt von den Gestirnen, es gibt Stern an Stern Unterschied an Herrlichkeit. Die Herrlichkeit der Sonne ist anders wie die Herrlichkeit des Mondes. Ja, wie ist denn die Herrlichkeit der Sonne? Die Herrlichkeit der Sonne ist doch, sie spendet Leben und Licht, Wärme. Wir brauchen die Sonne. 3 Tage trübe, ja, dann geht schon unser ganzes Gemüt nach unten. Wir brauchen die Sonne zum Leben. Eine andere Herrlichkeit ist die Herrlichkeit des Mondes. Ja, eine Nacht mit Vollmond mag romantisch sein, aber das Licht ist fahl, es ist meist kalt. Ja, der Mond ist ein kalter Planet. Und so vergleicht Paulus in diesen Bildern unseren menschlichen Leib. Unser jetziger irdischer Leib ist wie der Leib des Mondes. Er ist kalt, er vergeht, hat kein Leben. Aber der verherrlichte Leib, den wir von Jesus bekommen, den Auferstehungsleib, den geistlichen Leib, das ist der Leib wie die Sonne, eine ganz andere Herrlichkeit. So müssen wir das verstehen. Es gibt also keine Auferstehung der Seele oder des Geistes, sondern des Leibes. Das sagt auch klar das Glaubensbekenntnis. Also der Tod unterbricht unsere Beziehungen zur Welt. Der Tod unterbricht unsere Beziehung zu der Welt. Der Tod unterbricht unsere Beziehung, die Beziehung des Gläubigen, nicht zu seinem Herrn. Römer 8. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Weder Drangsal noch Verfolgung noch Tod noch sonst irgendein Wesen. Die Liebe, wir werden, der Widersacher hat nicht die Kraft, uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also das müssen wir festhalten. Es gibt keinen Seelenschlaf und es gibt auch kein Fegefeuer. Der Gläubige, der stirbt, dessen Leib verwest, aber sein Geist ist bei dem Herrn. Wie auch immer das aussieht, das sagt Paulus nicht. Wir sind ja immer sehr wissbegierig, möchten alles wissen, alle Einzelheiten. Aber davon spricht Paulus hier im 1. Thessalonicher nicht. Er sagt, ihr sollt nur wissen, dass ihr, wenn der Herr wiederkommt, dass wir alle Zeit bei dem Herrn sind, mit einem verherrlichten Leib. Das ist für uns ganz klar wichtig. Dieser verwesliche Körper muss Unverweslichkeit anziehen. Dann wird das Wort Gottes erfüllt. 1. Korinther 15. Jetzt vielleicht einige Beispiele aus dem Alten Testament. Da ist von dem König Josia, 620 vor Christus. Das war der junge König, der mit 8 Jahren König wurde. Mit 20 Jahren fragte er nach dem lebendigen Gott und tat, was richtig und gut war in den Augen des Herrn. Die Könige davor, die taten, was böse war in den Augen des Herrn. Vor allen Dingen einer war da, der Manasse. Der reizte den Herrn zur Weißglut. Er hat nicht nur getan, er hat nicht nur den Göttern geopfert, er hat bewusst Gott geärgert. Er hat die ganzen Götzen genommen, in den Tempel Gottes hingestellt. 55 Jahre trieb er sein Unwesen, hat die Herzen des Volkes vergiftet. Und da ist viel Gericht angelaufen. Ja, das Gericht ist unaufwendbar. Aber da war dieser Josia, dieser junge Mann, der dem Herrn gedient hat. Er sollte das Gericht nicht sehen. Und dann heißt es da in 1. Könige 20, 22, weil dein Herz weich geworden ist, so spricht Gott durch den Propheten zu Josia, und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort, über seine Bewohner an Gericht geredet habe, das zum Entsetzen und Fluch werden soll, und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe auch ich dich erhört, spricht der Herr. Darum siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln. Das heißt, er wird also entschlafen, sterben. Und du wirst zu deinen Vätern versammeln werden in Frieden. Und deine Augen soll all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort kommen lasse. Und sie brachten dem König diese Antwort. Also auch schon im Alten Testament wird deutlich, dass es einen Ort gibt, wo die Toten sich versammeln. Das Totenreich. Besonders krass wird das zum Beispiel in 1. Samuel 28, in dieser spannenden und skurrilen Begebenheit, als Saul am Ende war. Gott hat ihn verlassen, er war ja ungehorsam, hat ja diesen Amalekiter-König Agag, hat er verschont, diesen Massenmörder. Aber Saul hat die Priester von Nob, die gläubigen Priester von Nob, 85 an der Zahl, alle niedergemetzelt, Frauen und Kinder. Da hat er keinen Erbarmen. Aber diesen Massenmörder Amalekiter, den will er verschonen. Er ist dem Worte Gottes ungehorsam. Und trotz aller Warnung Gottes bleibt er dabei. Gott hat ihn verlassen, dann sieht er die Philister und ist am Ende und kriegt Panik und Angst. Und dann weiß er nicht mehr weiter. Dann hat er seinen Knecht gefragt, wo haben wir eine Totenbeschwörerin? Ja, die hat er vorher alle ausgerottet, aber da war noch eine Totenbeschwörerin. Und die beschwört für ihn die Toten und stellt eine Verbindung ins Totenreich her, was Gott ein Gräuel ist. Und dann tatsächlich nimmt sie Verbindung auf mit Samuel. Und was sagt Samuel? Was störst du meine Totenruhe hier? Was willst du? Ja, ich weiß nicht mehr weiter. Da sind die Philister und Gott offenbart sich mir nicht mehr. Und dann sagt Samuel, morgen um diese Zeit bist du mit deinen Söhnen bei mir hier im Totenreich. Du bist ungehorsam. Also, das zeigt uns, dass es ein Totenreich gibt. Noch viele andere Beispiele will ich jetzt nicht näher läutern. Im Jesaja machen deutlich, dass also da die Toten sind. Sie sind bewusst da. Was sagt Gott im Matthäus-Evangelium, so einen bestimmten Satz? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir können das. Er sagt nicht, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern ich bin, wenn sie tot gewesen wäre, ganz tot, nicht mehr existieren würden, dann hätte er gesagt, ich war, aber ich bin. Das ist ganz wichtig. Und dann beschreibt hier Paulus im 1. Thessalonicher 4 die Wiederkunft Jesu. Wir könnten auch sagen, das große Finale, das, womit keiner rechnet. Da heißt es ja, wenn Jesus wiederkommt, ist das große Finale, der großartige Abschluss, wenn der Vater den Sohn senden wird, hol dir deine Brautgemeinde. Wir wissen nicht, wann das ist. Es kann noch einige Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende dauern. Es kann auch schon morgen sein. Wir wissen es nicht. Einige Indikatoren gibt es wohl, ja. Matthäus 25 und viele andere Stellen aus dem Alten Testament, die zeigen uns, wie weit der Zeiger an der Weltenuhr ist. Aber den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht. Also, wenn Jesus wiederkommt, ist ein großes heilsgeschichtliches Ereignis, das wir uns so gar nicht vorstellen können. Wenn die Posaune erschallt, wenn der Erzengel das Signal gibt, dann heißt es so schön hier im 1. Thessalonicher, er selbst wird kommen. Er wird keinen Erzengel schicken oder einen großen, starken Michael oder einen Cherubim. Er selbst, der Kyrios, der Christus, über den so viel gelästert wurde, über den sie das Maul zerrissen haben und über seine Gemeinde, die verfolgt, der Hebräerbrief sagt, die zersägt, verfolgt wurden, die so gequält wurden, sie, derer die Welt nicht wert waren. Die werden auferweckt werden. Das müssen wir vorstellen. Aus allen Völkern, Sprachen, Nationen werden sie auferstehen. Bisher ist uns die Gemeinde Jesu immer ja sehr klein und sehr ja, einfach vorgekommen, nicht? Wenn wir uns versammeln hier oder noch kleinere Gemeinden, was sind wir? Ein kleines Häuflein, nicht? Wir stellen nichts Großes dar, nicht? Wir sind kein Kreis von Millionären oder Großgrundbesitzern. Nein, nein. Gemeinde Jesu ist immer Gemeinde in Knechtsgestalt in dieser Welt. Es ist die Ekklesia, die Gemeinde Jesu, die herausgerissen sind aus der Welt durch Jesus. Aber dann bei diesen, wenn Jesus wiederkommt, wenn er selbst kommen wird, dann werden die Toten, die Entschlafenen, werden auferweckt werden mit dem verherrlichten Leibe. Mit dem verherrlichten Leib, mit dem Auferstehungsleib. Dann dieser wunderbare Satz. Und wir werden alle bei dem Herrn sein. Alle bei dem Herrn sein. Da wird keiner ausgeschlossen. Alle. Auch die umgekommen sind auf dem Meer, auch die durch Explosion umgekommen sind, von denen man nichts mehr weiß. Sie alle werden auferweckt werden in Herrlichkeit. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Satz, den müssen wir uns merken. Diese Welt, in der wir leben, die haben keine Hoffnung. Da kümmert sich alles nur um das Jetzt und das Heute. Wir sehen das auch in der Politik, immer nur beschäftigt man mit sich selbst. Man vergisst die Aufgaben, die man zu erfüllen hat. Und auch wir selber werden ja abgelenkt. Heute haben wir Internet und Smartphone und was nicht alle und Facebook. Wir werden so abgelenkt. Wovon denn? Vom Wesentlichen. Das Wesentliche ist dein Leben und dein Sterben. Und die Frage, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Was ist danach? Das muss ich doch wissen. Wenn ich eine Reise unternehme, dann irgendwie nach Kenia oder einen anderen, dann informiere ich mich doch vorher. Was erwartet mich denn da? Wie ist das Klima? Wie sieht's da ungefähr aus? Wenn ich meine letzte und wenn wir unsere letzte Reise antreten, dann müssen wir doch informiert sein. Was erwartet mich? Über diese letzten Dinge wird viel zu wenig gesprochen. Nächstes Mal werde ich versuchen, über den Himmel mal zu predigen, was denn da mit gemeint ist und wie es im Himmel aussieht. Und all die Bibelstellen mal zusammenführen wie ein Mosaik. Es ist gewaltig, was uns über den Himmel, über die Ewigkeit, über die Wohnung Gottes mitgeteilt wird. Es ist atemberaubend. Es sprengt unser Vorstellungsvermögen. Wir leben ja in einer Dimension, die ja einfach ist. Bestimmte Dinge können wir erfassen und andere Dinge bleiben uns verborgen. So wie es ja auch im praktischen Leben ist. Manche Töne, die können wir hören von der Tonhöhe und manche können wir nicht hören, die können nur Tiere hören. Und bestimmte Tiere hören dann die Töne, die wir gar nicht hören. Also es gibt auch viele andere Beispiele, die mich da nicht verzählen. Also wenn Jesus wiederkommt, wird es eine gewaltige Bewegung im Himmel geben und der Herr Jesus wird seine Kinder zu sich ziehen. Unsere lebendige Hoffnung, die wir jetzt haben, ihr Lieben, erwächst ja aus unserem Glauben an Jesus. Und es ist wichtig, dass wir diesen Glauben an Jesus auch pflegen und festmachen. Wenn wir das Fernsehgerät einschalten, wenn wir Zeitung aufschlagen, immer die gleiche Botschaft. Bei Naturfilmen, wunderschön, herrlich, zeigen sie uns dann schöne Natur, wunderbar. Und immer unterschwellig dieser Satz, ja, die Evolution. Früher war es nur eine Möglichkeit, heute ist es schon fest. Der neue Götze heißt Evolution. Ist alles durch Zufall oder durch irgendwelche Dinge entstanden. Man will Gott nicht als Herrn haben. Und so mancher Christ sagt dann heute schon, naja, ob Gott die Schöpfung wirklich in 7 Tagen geschaffen hat, na ja, vielleicht hat das doch länger gedauert und sie trauen Gott das nicht zu. Gott sprach und es geschah. Gott schuf aus dem Nichts und es war da. Gottes Geist hat alles erfüllt. Und der aufmerksame Christ, der durch die Welt geht und staunt über die Schöpfung, der erahnt etwas von der Genialität Gottes, wie es im Hiob heißt. Unergründlich ist sein Verstand. Wir können Gottes Verstand und seine Fülle nicht erfassen. Aber Paulus sagt auch in Römer 1 und 2, in der Schöpfung wird er schon wahrgenommen, selbst von Menschen, die nicht an ihn glauben. So groß und so herrlich ist dieser Gott. Also bei den Befehlsrufen, bei der Stimme des Erzengels und bei der Posaune Gottes wird er selbst herniederkommen und die Gläubigen zu sich nehmen, zu sich. Ihr Lieben, das ist der wichtigste und der größte Augenblick, wenn wir bei dem Herrn sein. Und dann verstehen wir auch, dass sich so manche Aussage im Neuen Testament sehen wir mit anderen Blicken. 1. Petrus 1, Vers 9. Da schreibt Petrus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an dem ihr glaubt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Das heißt, Petrus gebraucht hier zwei Worte, unaussprechlich und verherrlichter Freude, um dem Ausdruck zu geben, was das ist für ein Augenblick, wenn die Gläubigen vom Glauben zum Schauen gelangen, wenn der Christus, der Kyrios, dessen Angesicht strahlt wie die Sonne und der ein gleißendes Licht, in einem gleißenden Licht kommt, wenn er wiederkommen wird. Das ist gewaltig. Das sprengt unser Fassungsvermögen. Und dann zum Schluss diese Fußnote von Paulus. So ermuntert euch mit diesen Worten oder tröstet euch mit diesen Worten. Jeder lebt ja in einer anderen Beziehung. Der eine ist alt und betagt, der eine hat Not und Sorgen, Krankheit. Andere sind jung und dynamisch und allen vorwärts von Erfolg zu Erfolg. Ermahnt euch mit diesen Worten. Denkt daran, dass ihr sterben werdet. Damit wir, so sagt es Mose in einem Psalm, Psalm 90, dass ihr klug werdet. Klug werden heißt schon heute an das Morgen denken. Ermutigt euch damit. Ihr Lieben, damit will ich schließen. Jesus kommt wieder. Das steht fest. Auch wenn Sie sagen, wo bleibt denn seine Wiederkunft? Wo kommt er denn? Jesus kommt wieder. Auf dem Höhepunkt des Abfalls kommt Jesus wieder. Und seine Gemeinde und die, die an ihn glauben, sollen das festhalten. Diese lebendige Hoffnung über alle Dinge hinweg. Und lasst euch nicht ablenken durch die Dinge dieser Welt. Wir können alles genießen, sagt Paulus, aber nicht alles frommt. Wir können alles haben und besitzen, aber nicht alles ist uns nützlich. Das wünsche ich euch. Heute am Toten Sonntag, am Ewigkeitssonntag, Christen haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Er ist der Gott, der Wunden trägt, der wiederkommende Herr. Und dann werden wir staunen, dann wird unser Glaube in Erfüllung gehen. Und darauf freue ich mich heute schon und ich wünsche, dass wir uns alle darüber freuen. Amen.